Jo, guten Morgen. Wir hatten letzte Woche uns beschäftigt mit bewegten Ladungen im Vakuum und hatten zunächst mal uns die Maxwell-Gleichungen angeschaut. Und bei den Maxwell-Gleichungen, die ja dann nur noch sich auf das H-Feld und auf das E-Feld beschränken, mit Störungen, Quellen, je nachdem, wie man es nennen will, nämlich runden Ladungen und bewegten Ladungen, also Strömen, haben wir eingeführt zwei Potenziale, und zwar einmal ein skalares Potential Phi und ein Vektorpotential A. Das heißt also, im Prinzip haben wir die sechs Komponenten des E- und des H-Feldes reduziert auf vier Komponenten dieses A-Potentials und des skalaren Potentials Phi. Und dann haben wir gesehen, dass wir eine gewisse Eichfreiheit haben. Das heißt also, diese Skalaren und Vektorpotenziale sind nicht genau definiert. Und zwar deswegen, weil wir halt eben so ähnlich wie bei dem Potential der Gravitation halt eben uns beim Phi-Potential einfach hoch und runter bewegen können. Und beim Vektorpotential können wir halt eben auch eine entsprechende Größe noch addieren, solange die halt eben sich auf die physikalisch messbaren Größen des E- und des H-Feld nicht auswirken. Es gibt üblicherweise zwei Eichungen, die man verwendet. Das eine ist die Lorentz-Eichung, das andere ist die Coulomb-Eichung. Und am Ende kriegen wir immer solche Gleichungen raus, die da heißen Quappler A, also A, der Quappler, ne, also Laplace-Operator minus 1 durch C-Quadrat, d nach dt-Quadrat. Quappler-Operator A ist gleich eine Störgröße f, wobei an der Stelle die Störgröße f jetzt mehr oder weniger das j war. Oder Quappler phi, genauso, oder halt eben auch selbst für die Eichtransformation, also für diese Größe, die halt eben die Eichfreiheit dann quasi realisieren lässt, selbst dafür kriegen wir dann so eine entsprechende Gleichung raus. Und dass wir am Ende gesagt haben, okay, ganz egal, was wir jetzt betrachten von den drei Gleichungen, die sehen alle irgendwie so aus. Auch das A kann man ja in drei skalare Größen, also AX, AY, AZ untergliedern. Hi. Kriegen wir also etwas wie ein Quappler Psi halt eben raus. Und das ist eine Funktion minus 4 Pi F von R und T. Jo, und das F, das kann dann halt eben das Rho sein, das F kann das J sein oder wie im Falle von dem Lambda sogar eine Kombination aus dem Rho und dem J. Wir haben dann als nächstes uns angeschaut, wie sieht denn das aus, wenn wir jetzt nicht irgendeine ausgedehnte Quelle haben, eine ausgedehnte Störung haben, sondern einfach nur eine punktuelle, und haben dazu mal die Greens-Funktion eingeführt. Und bei der Greens-Funktion haben wir gesagt, die ist im Prinzip von vier Größen abhängig, waren wir einfach mal vorsichtig. Üblicherweise wird man sagen, sie ist nur von drei Größen abhängig oder vielleicht sogar nur von zwei. Nämlich einerseits dem Beobachtungspunkt R zur Beobachtungszeit T und halt eben dem Ort der Störung, der Quelle und dem Zeitpunkt, an dem diese Störung halt eben dann ausgeht. Und wir haben dann gesagt, naja gut, wahrscheinlich ist es eher so, dass dieses G gar nicht so sehr von den absoluten Größen R und R' abhängt, sondern wenn überhaupt, dann eher von so Differenzen der Orte und auch nicht von den absoluten Zeiten, sondern eher von der Differenz der beiden Zeitpunkte. Und eine Rechnung, die wir nicht ausgeführt haben, wo ich einfach sagte, glaubt man das einfach, hat dann ergeben, achso, jetzt kommt hier noch, was kommt auf der rechten Seite, also haben wir diese minus 4 Pi und dann zwei Delta-Funktionen, die wir in Analogie zu den Delta-Funktionen im statischen Sinne gewählt hatten. So, und was wir dann am Ende nach vier Seiten Buchseitenrechnerei halt eben rauskriegt, das ist, dass dieses g von r und t von r' und t' im Prinzip folgendes ist. Einerseits im Nenner das, was wir üblicherweise aus dem statischen Bereich erkennen, nämlich einfach dieses Delta R. Aber im Zähler steht eine Größe, eine Delta-Funktion, die heißt T minus T' plus R minus R' durch C, Klammer, Klammer. So, das heißt letztendlich, wenn wir es uns klar machen, dass ein Signal, was zum Zeitpunkt T' abgesendet wird, ausgesendet wird, und eine Laufstrecke R minus R' Betrag vor sich hat, um dann also bei uns in den Sensor quasi zu gelangen, dass dieses Signal natürlich auch eine Laufzeit, nämlich Delta R durch C, das soll ein C sein hier, benötigt. Und das muss ich quasi zu dem vorhergehenden Zeitpunkt aufschlagen, damit das zu diesem Zeitpunkt T halt eben bei mir im Sensor ankommt. Das heißt also, letztendlich haben wir hier an der Stelle berücksichtigt, dass das C halt eben nicht unendlich ist. Denn wenn es unendlich wäre, dann wäre dieser Term 0. Hätten wir einfach das altbekannte T minus T'. Das wäre dann einfach die Aussage halt eben, dass T gleich T' ist. Aber so ist es halt eben die Aussage, dass ich eine Laufzeit brauche, damit das Signal überhaupt bei mir ankommen kann. Und wir haben dann daraus für das Phi und für das A-Feld geschlossen, zwar relativ identische Gleichungen für das Phi von R und T, also mein skalares Potential, was ich am Ort R, am Beobachtungspunkt R, zum Zeitpunkt T habe. Das ist einfach ein Integral über dv'. Und dann quasi schon mal eine der Delta-Funktionen ausgewertet, R' T minus dieses R minus R', genau, über C geteilt durch R minus R'. Wobei dieser untere Part halt eben dieses R minus R', das ist ein Symbol bekannt. Das R von, also das Rho von R, das ist uns auch wohl bekannt, also von R'. Aber was halt eben jetzt hier dazukommt, das ist diese zeitliche Abhängigkeit, die halt eben nicht auf das referenziert, was ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt halt eben betrachten muss, sondern wo ich halt eben einfach noch diese Laufzeitverzögerung mit betrachten muss. Und die letzte Gleichung, die wir rausgekriegt hatten, das war dasselbe dann für das A. Ja, ich schreibe es trotzdem nochmal hin. Das ist im Prinzip genau dieselbe Größe, genau dieselbe Funktion, mit zwei Ausnahmen. Einerseits habe ich das 1 durch C davor stehen und andererseits habe ich jetzt hier halt eben nicht das Rho, sondern das J. Auch hier wieder in der Rückwärtsbetrachtung, also zum Zeitpunkt, zu meinem jetzigen Zeitpunkt, aber rückwärts betrachtet, die Laufzeit mit hier inkludieren, berücksichtigend und dann auch hier wieder das Delta R im Nenner. Diese beiden Potenziale, also sowohl das Phi als auch das A, nennt man dann retardierte Potenziale, weil man halt eben quasi in die Vergangenheit zurückblicken muss und muss gucken, was zu einem Zeitpunkt T minus Laufzeit an einem Ort R' halt eben für Ladungsverteilung bzw. Stromverteilung halt eben vorgeherrscht haben. Was man hier noch sehr schön sieht, also neben dem Kausalitätsprinzip, ne, dass man sagt, okay, es muss etwas in der Vergangenheit halt eben passiert sein, damit ich zum Zeitpunkt T eine Wirkung habe. Also es wäre hier quasi das Kausalitätsprinzip, was wir hier sehen. Haben wir hier noch das Superpositionsprinzip, das heißt also alle Ladungen Rho sind erstmal gleichberechtigt, bis halt eben, dass sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten irgendwie an den Orten R' gewesen sein müssen und halt eben noch diese Differenz zu meinem jetzigen Betrachtungspunkt halt eben berücksichtigt sein muss. Gut, das war das, was wir letzte Woche rausgekriegt hatten. Und darauf bauen wir jetzt heute auf. Mit dem Computer kriegen Sie natürlich für beliebige Rohs und beliebige Js alles Mögliche ausgerechnet. Um aber jetzt hier irgendwie einerseits Tafelphysik machen zu können, andererseits auch um eine gewisse Grundlage zu legen für vereinfachte Rechnungen, die wir dann auch am Computer wiederum weiterführen könnten, betrachten wir uns jetzt nacheinander zwei Spezialfälle. Der eine Spezialfall ist, ich betrachte mal eine Punktladung. Also ich betrachte jetzt quasi nicht irgendwie eine Ladung Rho, Ladungsverteilung Rho, sondern halt eben eine Punktladung. Das ist auch schon schwierig genug, weil ich ja eigentlich Folgendes machen würde. Normalerweise, wenn ich jetzt eine Ladung ausrechne, eine Ladung Q, also ich gucke mal so ein Volumen hier an und überlege mal, wie groß ist die Ladung Q, haben wir ja auch schon in der Vergangenheit gemacht, als wir die Greens-Funktion im statischen Bereich uns angeschaut hatten, da haben wir einfach Folgendes gemacht, naja, Ladung Q in diesem Volumen, das ist einfach dv' pro von r'. So what? Gut. Was machen wir jetzt, wenn wir halt eben plötzlich da einen Zeitpunkt t noch mit drin haben? Wir müssen im Prinzip ja berücksichtigen, dass jetzt hier dieses t' halt eben noch mit reinwirkt und wir deswegen halt eben jetzt dann aufpassen müssen, wenn wir jetzt v definieren, dass wir entweder alles, was jetzt irgendwie in der Vergangenheit reingeflossen ist oder rausfließt und dann aber über die Retardierung dann einfach zu einem Q-Einschnitt zu beitragen kann, dass es plötzlich zu anderen Werten führt. Ist das klar? Ja, also ich habe jetzt ein fest definiertes Volumen V hier und denke halt eben, okay, alles was da an Rho vorhanden ist, das summiere ich jetzt irgendwo oder integriere ich auf und dann kriege ich meine Ladung Q schon raus. Aber es kann ja sein, dass hier irgendwas rein und raus fließt und zwar zu Zeitpunkten, die jetzt im Sinn der Retardierung entweder relevant oder nicht relevant sind. Na, Retardierung heißt ja, ich muss mir überlegen, ich stehe jetzt hier zu diesem Zeitpunkt und das Volumen ist jetzt hier in der Tafelebene irgendwo, aber zu einem anderen Zeitpunkt, weil ich ja hier jetzt irgendwie eine Distanz überwinden muss, also die Laufzeit berücksichtigen muss. Was ist da mit diesem komischen Q da? Ja, das kann sich ja dann möglicherweise ändern. So, und deswegen ist es natürlich jetzt besonders einfach, wenn wir dieses Rho einfach als eine Delta-Funktion betrachten. Also da gibt es jetzt ein Ladungselement an einem genau definierten Ort. So, diese Punktladung, die bewege sich einfach auf einer Trajektorie R0 von t. Und zwar dann auch relativ locker ausgerechnet mit einer Geschwindigkeit v von t gleich dr0 nach dt. So, dann haben wir im Prinzip Geschwindigkeit und Ort festgelegt. Und zwar wirklich im Sinne jetzt einer Punktladung festgelegt, sodass wir dann anschließend sagen können, okay, dann ist das Rho von R und T einfach eine Ladungseinheit, also irgendein E, mal Delta R minus R0 von T. Ja, ist klar. Das heißt also nur an diesem Ort R, der halt eben identisch ist mit dem R0, den wir oben festgelegt haben, da ist jetzt wirklich eine Ladung vorhanden. Für das J ist es auch ganz leicht. Da haben wir auch das E mal dem V von T und, naja, Gleichheitszeichen ist zu früh. Und auch da ist das E natürlich nur dann vorhanden, wenn man halt eben jetzt hier die Delta-Funktion noch zusätzlich mit berücksichtigt. So, und für das, für diese Ladungsdichte einerseits und Stromdichte andererseits überlegen wir uns jetzt mal, wie das Coulomb-Potential und wie das Vektorpotential A aussieht. Gut, Coulomb-Potential schreiben wir mehr oder weniger das nochmal ab, was hier drüben steht. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Ich habe jetzt hier schon quasi den letzten Schritt hingeschrieben. Ich gehe in den vorletzten Schritt nochmal rein, sehen sofort, was das heißt. Wenn ich mir das Coulomb-Potential Phi an dem Ort R und zum Zeitpunkt T anschauen will, dann ist es ja das Rho. Das Rho nehmen wir von da oben. Das ist also ein E mal die Delta-Funktion. Das E ziehen wir vor, das Integral. Und was ich jetzt quasi im vorletzten Schritt schon ausgerechnet hatte, das ist die Integration über T'. Die lasse ich jetzt nochmal offen. Ja. Dann kommt eine Integration über dv', die steht noch hier. Und dann steht hier der Nenner 1 durch r minus r' Betrag. Dann kommt jetzt die Delta-Funktion von hier oben. Und dann kommt jetzt noch die Delta-Funktion, die aus der Greenschen Funktion quasi herrührt, nämlich dieses Delta über die Zeitspannen, also Delta T minus T' plus R minus R' durch C, Klammer, Klammer, das ist es auch schon. Klar, oder? So, jetzt ist jetzt an der Stelle die räumliche Integration relativ locker zu machen, weil die beschränkt sich ja einfach auf diese Delta-Funktion hier, auf die Berücksichtigung der Delta-Funktion. Das heißt, im nächsten Schritt haben wir hier stehen ein E, Integral dt' und dann steht jetzt hier ein 1 durch R minus, Entschuldigung, da müsste ein R' stehen, R minus R0 von T'. Ich mache es jetzt hier mal explizit. Und dann kommt die Delta-Funktion über die Zeiten. Noch eine Klammer. Ja, danke. Und keinen Strich mehr. Ja. Gut. Um jetzt, also wir sehen, was dabei rauskommt. Dieses ganze Integral schnurrt natürlich auch zusammen und es ergibt sich anschließend irgendwie eine Aussage, dass dieses T' und das T halt eben auch bestimmte Bedingungen erfüllen müssen. Ganz so einfach ist es nicht, weil wir halt eben hier über, wissen wir vielleicht noch aus den Delta-Funktionen heraus, das ist halt eben hier etwas schwieriger, weil wir hier das T' noch da drin stehen haben. Na, also hier haben wir T minus T', das wäre ja okay, aber hier steht halt eben das T' nochmal. Das heißt, wir machen jetzt eine Substitution erstmal. Substitution geht wie folgt, dass wir einfach das, was hier im Argument von der Delta-Funktion steht, halt eben U setzen. Also T minus T' plus oder minus R minus R0 T' durch C. Ich habe jetzt einfach diese innere Klammer nochmal aufgelöst und habe das Vorzeichen dann halt eben hier mit reingefriemelt. Ja? So, das heißt, was jetzt hier steht, ist so viel wie t minus t' minus Wurzel aus x minus x0 zum Quadrat plus y minus y0 zum Quadrat. Ich lasse jetzt hier überall dieses von t' mal weg. Plus z minus z0 zum Quadrat. Wurzel draus durch c. Aber wir merken uns, dass hier überall so ein t' steht, weil das ist jetzt ganz wesentlich. Weil wenn ich nämlich jetzt Folgendes mache, ich bilde jetzt du nach dt'. Ich schiebe es jetzt mal runter. Ekligerweise. Dann bekomme ich hier von dem t halt eben du nach dt' gibt eine 0. Hier gibt es ein minus 1. Und hier gibt es halt eben die Ableitung der Wurzel. Ja, wenn ich die Wurzel ableite, dann steht die Wurzel hier nochmal unten drunter. Da steht auch noch ein Vorfaktor c, wenn Sie das in Ihren eigenen Aufzeichnungen sich anschauen. Und jetzt müssen wir die Wurzel halt eben selbst nochmal ableiten. Also genauer gesagt, steht natürlich bei der Wurzelableitung hier ein halb nochmal davor. Aber jetzt gibt es ja aufgrund dieses x minus x Quadrat jeweils nochmal einen Faktor 2. Da steht jetzt x minus x0. Und das x0, wie gesagt, das war ja von t' abhängig. Das heißt, hier gibt es jetzt nochmal also einen x0-Punkt obendrauf. Und dasselbe jetzt für das y. Und dasselbe für das z. Und dann haben wir das Teil fertig. Ist das klar, der Übergang? Von hier nach hier? Ja, also Wurzel abgeleitet gibt 1 durch 2 und dann die Wurzel unten im Nenner. Und dann halt eben die innere Ableitung des x minus x0 zum Quadrat. Es gibt 2 mal x minus x0 mal dem x0 auch nochmal differenziert. Und dasselbe für das y und so weiter. Okay. Also wenn keine Fragen kommen, denke ich, ist verständlich. So, was steht jetzt hier insgesamt? Hier steht ein 1 minus, die 2 hier kürzen sich raus. Hier steht ein 1 durch c, dann steht hier die Wurzel draus. Das ist also, das kann man wieder rückwärts überführen in den 1 durch Delta r. Und hier oben steht x minus x0 mal x0 Punkt. Y minus y0 mal y0 Punkt. Das sehen wir, also das ist so etwas wie ein Skalarprodukt. Und zwar von den Größen r minus r0 mal v. Ja, also immer x-Komponente von dem Delta r mal dem vx. Y-Komponente mal dem vy. Ja, genau. Das können wir noch ein bisschen anders schreiben. Das können wir noch schreiben als minus 1 minus r0 durch Delta r Betrag. Das gibt so etwas wie ein Vektor, der von dem Punkt r0 quasi zu mir zeigt, der normalen Vektor. Also ich befinde mich hier und mein r0 ist jetzt hier irgendwo. Also hier bewegt sich jetzt die Ladung. Diese Ladung E und dann ist das jetzt hier ja der Abstandsvektor und das, was jetzt hier steht, also R minus R0, eigentlich ist es die umgekehrte Richtung, sorry, das ist der normalen Vektor von mir zu dem Ort der Ladung. So, mal, ist noch ein fertig, V über C. Soweit klar? Ganz stimmig ist es noch nicht, weil ich habe nämlich noch einen Vorzeichenfehler. Und zwar hat ihn jemand schon entdeckt? Wollte sowieso schon mal nachfragen. Wenn ich minus x0 differenziere, gibt es einen minus x0 Punkt. Also hier steht überall noch ein Minus davor. Minus, minus, minus. Ich mache das jetzt mal dadurch wett, dass ich da hinten ein Plus draus mache. Aber ansonsten stimmt alles. So, jetzt wollte ich ja eigentlich was ganz anderes. Ich wollte ja eigentlich wissen, wie können wir hier so substituieren, dass ich halt eben anschließend dieses R0T' nicht mehr drin habe. Das habe ich jetzt in dem Sinn ja geschafft, aber ich muss auch gleichzeitig dieses DT' ja ersetzen. Wenn ich hinten substituiere, muss ich auch die Integration substituieren. Das heißt, ich habe jetzt also stehen, aus diesem du nach dt' ist gleich minus 1 plus n v über c, kommt jetzt raus, das ist ein du Minuszeichen 1 plus, nee, 1 minus, ich ziehe so insgesamt Minuszeichen davor und dann v über c. So, jetzt habe ich auch die Substitution. Und kann also die Substitution insgesamt in das Phi einsetzen. Also, da steht jetzt das E noch davor und dann kommt da das Integral über dt'. Dann mache ich also das Minuszeichen auch noch nach außen, du 1 minus n v über c, das ist jetzt mein dt' ersetzt. Dann habe ich hier 1 durch r minus r0. Ja, und jetzt steht da zwar ein t', aber letztendlich ist das ein t', was ich dann anschließend in u übersetzen möchte. Also dt' von u. Und dann steht da hinten das Delta von dem Zeitargument und das schrumpft jetzt auf ein Delta U zusammen. Also was jetzt ganz wesentlich ist, ist halt eben, wenn wir es jetzt einfach so mal durchgeführt hätten, hätten wir eventuell diesen V über C-Term übersehen. Ja? Also wenn wir jetzt da an der Stelle nicht dran gedacht hätten, dass ja in dem Argument von der Delta-Funktion hier das R0 von T' drin steht, ja, dann kriegt man quasi, also wenn das jetzt eine Konstante wäre, R minus R0 über C, ja, dann fliegt ja einfach dieser, sehen wir ja sofort, dann ist ja V gleich 0, dann fliegt dieser Term weg, alles bestens. Aber so haben wir halt eben blöderweise diesen 1 minus N über V mal V über C Term noch mit drin. Verständlich? Jo, soweit so gut und jetzt können wir es aber auch auflösen. Also, ich mache hier das Minuszeichen nochmal deutlicher. So, das heißt, jetzt lösen wir das Integral auf. Da steht jetzt halt eben einfach, immer dann, wenn das u gleich 0 wird, liefert das Integral etwas, oder sagen wir mal, genau dann, wenn u gleich 0 wird, liefert das Integral etwas. Das heißt also, was jetzt hier steht, ist ein 1 durch 1 minus n mal v über c. Das minus e ziehe ich jetzt gerade mal hier noch mit rein. Und dann steht hier als zweites dieses 1 durch r minus r0. Da habe ich die Betragsstriche vergessen, gell? Ja, genau. R0 von T' von U Betrag. Und das U hier, das muss auch noch gleich 0 sein. Wenn wir das U gleich 0 jetzt wieder rückwärts übersetzen, heißt es ja, dass dieses T, also wo haben wir diese Position stehen, da U gleich 0 heißt, dass T gleich T' plus R minus R0 durch C sein muss. Also ich könnte jetzt dasselbe nochmal hinschreiben, mache ich auch, okay. Minus E durch 1 minus N V über C und dann hier 1 durch R minus R0 von T' nur noch. Und dann ist das T' so zu wählen, dass T' gleich T minus R minus R0 durch C sein muss. Da ist auch nochmal ein T'. Jo. Und damit haben wir das Potential für eine punktförmige Ladung gleich, wo wir also sehen, wie dieses Potential bei der punktförmigen Ladung E, die sich an den Orten R0 oder auf der Trajektorie R0 bewegt, wie das halt eben auszurechnen ist. Ja.
Das Potential ist ja jetzt immer noch in der Definition rekursiv auf sich selbst. Also das Problem wäre jetzt.
Ja, das ist richtig. Wir werden jetzt gleich nochmal eine Vereinfachung machen und dann ist es, kriegt man es raus. So ähnlich wie das, was wir jetzt bei dem V gemacht haben, müssen wir bei dem A-Potential auch vorgehen. Schauen wir uns nochmal die beiden Potenziale an, das Phi und das A. Worin unterscheiden die sich? Die unterscheiden sich darin, dass man einerseits den Vorfaktor C hat, okay, das forget it, den kriegen wir leichter vorgeschrieben und dann haben wir halt eben statt dem Rho das J. Das heißt, überall, wo bisher das Rho halt eben als Delta R minus R0 eingesetzt werden musste, also dieses Rho gleich E mal Delta R minus R0, muss ich jetzt das J einsetzen, das heißt also E mal V mal Delta R minus R0. Das heißt, ich kriege jetzt wahrscheinlich so etwas wie ein Vorfaktor 1 durch C als Vorfaktor mal dem V halt eben rein. Und so ist es auch tatsächlich, also ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht nochmal hinzuschreiben, also ich schreibe das Ergebnis hin, aber wir brauchen es nicht nochmal abzuleiten. Das A ist genau dasselbe wie das Phi, bis halt eben auf diesen Vorfaktor 1 durch C, den male ich mal hier hin, dann diesen V, was wir halt eben noch reinkriegen, allerdings V von T'. Und dann kommt genau das, was jetzt hier auch steht, also dieses 1 minus N mal V über C mal 1 durch Delta R. Und auch das zu diesem Zeitpunkt T' gleich T minus R minus R0. T' durch C. Das ist das A. Ich glaube, wir sehen sofort, dass das irgendwie logisch ist, dass das da rauskommen kann. Und wenn wir uns das Phi und das A halt eben jetzt anschauen, dann könnte ich jetzt hier Folgendes sagen. Das A ist so etwas wie das Phi mit Ausnahme von dem V über C. Das heißt, ich könnte jetzt also auch schreiben, das ist das Phi mal V über C. Wobei wir halt eben jetzt hier aufpassen müssen, hier haben wir das Phi von R und T und hier haben wir das V von T'. Jo. ganz interessant halt eben, dass das a und das phi halt eben quasi nur sich um diesen Faktor v über c unterscheiden. Und da können wir jetzt nochmal 1 draus schließen. Wenn wir jetzt ein Teilchen haben, was sich irgendwie halt eben so ganz locker und leicht halt eben durch das Volumen halt eben bewegt, dann ist das v hier relativ klein. Ja, das heißt also, v über c ist dann auch relativ klein. Das heißt, dass das A-Potential relativ klein ist gegenüber dem Phi-Potential. Ja, also bei extrem langsamen Ladungen spielt das A, ich mache es jetzt mal schwarz-weiß, keine Rolle. Keine besondere Rolle. Und jetzt überlegen wir uns nochmal, wo tauchte das A auf? Wo tauchte das Phi auf bei den Maxwell-Gleichungen? Das A war für was bestimmt? Massiv bestimmt oder ausschließlich bestimmt? Für das Magnetfeld. Ja, also das A war ja, oder beziehungsweise das H war ja rot A. Das heißt also, wenn das A so gut wie keine Rolle spielt, dann wird bei einem Teilchen, was sich halt eben sehr langsam durch die Gegend bewegt, das A-Feld, das von ihm abgestrahlte A-Feld, das H-Feld, auch keine Rolle spielen. Das E-Feld, das war aber von beiden abhängig. Da war der Grad Phi drin, da war das D von A nach dt drin. Gut, dann spielt das A-Feld halt eben keine Rolle. Okay, dann haben wir halt eben einen Teil in dem E-Feld, wo das der halt eben relativ gering ist, aber das Phi, das ist halt eben dann die dominante Größe und dementsprechend ist das E-Feld halt eben dann als Grad Phi halt eben die dominante Größe, auch gegenüber dem H-Feld. Also wie gesagt, das gilt jetzt für langsam bewegte Ladungen. Das gilt jetzt nicht, wenn die Ladung sich damit nahezu Lichtgeschwindigkeit bewegen würde. Trotz allem, größer als 1 kann der Faktor hier nicht werden. Das ist uns schon klar. Ne? Also V über C ist immer kleiner gleich 1. Na, das heißt, also das A-Feld ist immer etwas kleiner oder höchstens gleich groß wie das Phi. So, jetzt hat er schon die Finger in die Wunde gelegt. Na, also wir haben ja immer noch eine Referenzierung auf das T' hier drin stehen. Auch wenn wir halt eben dann anschließend sagen, okay, das T', das ist doch T, minus Delta R durch C, aber in den Delta R steckt das T' halt eben nochmal drin. Und das war das, was er eben sagte, irgendwie ist das ist diese Gleichung ja selbst referenziert, weil dadurch, dass ich das T' hier habe und hier habe ich das T' auch wieder, muss ich mir irgendwie überlegen, wie kriege ich das raus. Wir machen jetzt, also das ist übrigens sind die Potenziale, die auch einen speziellen Namen haben, die heißen Linard-Wieschert-Potenziale. Also wenn ihr irgendwann mal in der Literatur nach den beiden Potenzialen schauen wollt, dann findet ihr die unter diesem Namen. So, und wir machen jetzt die nächste Näherung. Die erste Näherung war ja punktförmige Quelle und nur eine. Und wir machen jetzt einfach mal die punktförmige Quelle, die sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Weil dann haben wir nochmal eine Vereinfachung drin. Kann ich gleich noch eine Seite weitergehen. Noch eine Vereinfachung drin, die wir halt eben berücksichtigen können. Also, das heißt, wir gehen jetzt aus von einem R0 von T, was einfach eine konstante Geschwindigkeit mal T halt eben Indus hat. Und die vollständige Gleichung wäre jetzt also etwas wie plus ein R0 an der Stelle t für den Zeitpunkt t gleich 0. Und das Teil setzen wir auch noch 0. Also wir legen quasi unser Koordinatensystem so hin, dass das Teilchen halt eben zum Zeitpunkt t gleich 0 auch gerade im Ursprung sich befunden hat. Wenn wir das so nehmen, dann gilt ja Folgendes. Dass das r minus r0 von t' geteilt durch t minus t', also die Geschwindigkeit, mit der mein Signal halt eben vom Ort r0 zu mir gelangt, braucht ja eine Zeitspanne t minus t'. Und das ist ja definiert durch c, weil das ist genau die Geschwindigkeit, mit der das Licht halt eben sich ausbreitet. Das heißt, ich nutze jetzt einfach Folgendes, ich mache das jetzt mal durch Mischen, ist aber völlig klar, das ist c mal t minus t'. Und das benutze ich jetzt auch des Öfteren mal, diese einfache Gleichung. So, wenn ich jetzt dieses r0 von t' auch noch hier durch ersetze, dann steht hier r minus v, wie gesagt, das v ist konstant, müssen wir immer wieder uns daran erinnern, mal t' ist gleich c mal t minus t'. Und was ich jetzt mache, ich quadriere jetzt einfach mal diese Gleichung. Und dann steht jetzt hier r Quadrat minus 2 r mal v mal t' plus v Quadrat t' Quadrat, das ist die linke Seite, ist gleich c Quadrat t Quadrat minus 2 ct t' plus c t' Quadrat. Jo, was wollen wir damit erreichen? Ich will jetzt ganz gern irgendwie das t' auflösen, also nach t' auflösen, will halt eben eine Bestimmungsgleichung für das t' erzielen. Das heißt, wir packen alle quadratischen Terme halt eben auf eine Seite. Also, da fehlt ein Quadrat, da auch, bei dem c. Zum Beispiel c Quadrat minus v Quadrat mal t' Quadrat minus 2c Quadrat t minus 2r mal v mal t' plus c Quadrat t Quadrat minus r Quadrat ist gleich 0. Ich hoffe, das ist jetzt so richtig. Jetzt habe ich eine quadratische Gleichung in t', löse ich auf, ABC-Formel, PQ-Formel, was ihr auch immer wollt, und habe dann anschließend, sehr logisch bei einer quadratischen Gleichung, zwei Möglichkeiten für das t'. Die eine Möglichkeit und die andere unterscheiden sich nur durch das Vorzeichen im zweiten Term. Also das kommt jetzt da raus, c Quadrat minus v Quadrat plus minus die Wurzel aus. Tc Quadrat minus rv durch v Quadrat minus c Quadrat zum Quadrat plus r Quadrat minus Jo. Das ist einfach jetzt die Lösung dieser quadratischen Gleichung nach der ABC-Formel. Was ist denn jetzt richtig? Das Pluszeichen oder das Minuszeichen? Das sieht man jetzt so einfach nicht, aber es ist ganz einfach. Wir betrachten uns einfach mal Folgendes: Das Teilchen ruht. ist 0. In dem Fall ist dann T' plus minus gleich, also der Term fliegt weg, da steht jetzt einfach T. Hier gibt es ein plus minus, die Wurzel aus, der Term fliegt weg, der Term fliegt weg, da steht also jetzt T c Quadrat zum Quadrat, also T Quadrat c hoch 4. Das c hoch 4 kürzt sich weg. Völlig richtig. Plus, und jetzt gibt es hier auch wieder einen Term, der halt eben das V-Quadrat nicht berücksichtigt. Da gibt es also hier ein R-Quadrat über C-Quadrat. Und hier gibt es ein Minus T-Quadrat, das heißt, das T-Quadrat, spätestens hier hätte ich es dann auch gemerkt, kürzt sich auch weg. Sodass wir also dann haben, das ist T plus minus R über C. Ja. Jetzt ist es eindeutig, welches von den beiden Vorzeichen das Richtige ist. Also physikalisch eindeutig. Welches ist richtig? Eine Idee. Es gibt eine 50% Wahrscheinlichkeit, richtig zu liegen. Ja. Na, also wir sagen ja immer, das Teilchen muss in der Vergangenheit irgendwie sein Signal abgestrahlt haben, damit es jetzt bei mir ankommen kann. Wenn das, der jetzige Zeitpunkt ist, dann muss das T' ja kleiner sein als mein T. Das heißt also, das Minus muss gelten. Das ist kein mathematisches Argument, das ist ein rein physikalisches Argument. So, das heißt also, wir können da oben in dem T' das Pluszeichen halt eben nehmen. Und jo, was machen wir jetzt mit dem Teil? Mit dem Teil machen wir jetzt Folgendes, dass wir das dummerweise jetzt hier irgendwo einsetzen müssen. Hierhin und letztendlich auch hier. Klar? Mein R ist nicht da zeitabhängig. Hier stehe ich nun und kann nicht anders. Also ich stehe hier. Ne? Also das R ist nicht zeitabhängig, das V ist nicht zeitabhängig. Das Einzige ist halt eben dieses T'. Ja? Das war halt eben der Kunstgriff, dass ich dieses R0 von T, also um es mal explizit zu machen, können wir hier oben auch schon mal Striche noch einführen, dass ich halt eben dieses R so definiert habe, dass es mit gleicher Geschwindigkeit halt eben mit konstanter Geschwindigkeit fliegt. Deswegen fliegt jetzt hier bei diesem V halt eben überall dieses T' raus. Gut. Wir setzen es aber nicht hier ein, sondern wir setzen es gleich an der anderen Stelle ein. Wir setzen es nämlich ein an diese Stelle, was machen wir, das Phi machen wir, ne? Weil hier das N mal Delta R steht, wir setzen es quasi, nee, hier, N mal Delta R, wir setzen es gleich an der Stelle ein. Was wir brauchen, also wir gucken es uns nochmal an, dieses N mal Delta R. So sieht es so aus, ne? Wenn wir das uns anschauen, was das eigentlich ist, dann ist das R minus R0 von T'. Also das heißt, wir hätten es auch etwas anders machen können, hätten es auch anders schreiben können, nur dann hätten wir halt eben diese 1 auch mit dem Delta R multiplizieren müssen. Sieht das jeder? Jede? Also hier steht n und das n haben wir ja so gewählt. Wo steht's denn? Da oben. Haben wir ja so gewählt, dass es r minus r0 durch Delta r-Betrag ist. Das ist gerade das n. Und wenn ich das halt eben wieder mit Delta r-Betrag multipliziere, kommt halt eben einfach der Abstandsvektor raus. So, und was wir auch brauchen, das ist nicht n mal Delta r, sondern n mal v mal Delta r. Also eigentlich brauchen wir das Ganze noch mal v über c. Also das wir jetzt hier stehen haben, das ist r minus r0 zum Zeitpunkt t'. Mal v über c. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen mehr zu verwirren, mache ich jetzt Folgendes. Das ist nachher für die Abschätzung ganz gut. Wenn man es nicht, wenn ich euch jetzt verwirre, sondern wenn wir das jetzt gleich anders schreiben. Ich multipliziere jetzt hier noch mit oder erweitere mit dem c. Dann steht jetzt hier ein c mal ein c mal ein c. Die c's kürzen sich gegeneinander weg. Ja, und da steht halt eben hier minus e mal c mal c mal Delta r minus n mal v mal Delta r. Und das gucken wir uns jetzt an. Also c mal Delta r minus n mal v mal Delta r. Und n mal v haben wir gerade gesagt, das ist das, was jetzt hier steht. So, jetzt habe ich es aber. Schwere Geburt. Und jetzt ersetze ich tatsächlich halt eben diese Terme hier. Also c mal Betrag von Delta r minus r0. Das ist aber c mal t minus t'. Minus r minus r0. R0 ist aber nichts anderes als v mal t'. Mal v. Jo. Das ist c Quadrat, da ändern wir jetzt erstmal nichts. Minus t' minus r mal v minus v, nee, plus v Quadrat mal t'. Das ist c Quadrat minus v Quadrat. Minus mal t'. Hätte man auch anders umschreiben können, wäre etwas einfacher gewesen. Plus c Quadrat t minus r mal v. So, und wenn wir jetzt an der Stelle dieses t' hier mit dem Minuszeichen einsetzen, dann kommt nach einer kleinen Zwischenrechnung, die ist jetzt nicht sehr sonderlich lang, aber das sind halt eben auch nochmal drei Zahlen, die will ich jetzt einfach übernupfen, kommt Folgendes raus. Das ist t c Quadrat minus r mal v zum Quadrat plus r Quadrat minus c Quadrat t Quadrat mal c Quadrat minus v Quadrat. So, das heißt, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben den Nenner dieses Phi-Potentials umgeschrieben in diese Größen hier, also in diese Quadratwurzel. Und in der Quadratwurzel kommen jetzt keine T-Strichs mehr vor. Und letztendlich liegt halt eben daran, dass wir da oben einfach dieses V halt eben konstant gewählt hatten. Also wie gesagt, das ist die zweite Näherung jetzt schon, die wir gemacht haben. Die erste Näherung war punktförmige Ladung und die zweite Näherung ist einfach, das Teilchen bewegt sich auch nur noch mit konstanter Geschwindigkeit. Und schon fliegen halt eben diese T-Striche raus. Gut. Ich fasse das jetzt mal alles zusammen. Und dazu wische ich erstmal die Tafel. Und ihr könnt noch mal überlegen, ob das alles irgendwie für euch schlüssig ist, was ich da behauptet habe. So, alles klar, völlig abgehängt. Ne, gibt es noch Fragen jetzt? Also noch haben wir es ja nicht zusammengefügt. Ja, noch ist ja, steht jetzt nicht da, wie groß das Phi und wie groß das A ist. 3, 2, 1, ich mach weiter. Also, das Phi steht hier alles da. Phi von R und T ist gleich minus E mal C. Das lassen wir jetzt mal da stehen. Und dann steht jetzt hier dieser Nenner, den wir da hinten gerade ausgerechnet haben, als Wurzel aus tc Quadrat minus r mal v zum Quadrat plus r Quadrat minus c Quadrat t Quadrat mal c Quadrat minus v Quadrat. Gesundheit. Ja, ich bin auch gerade noch mal am Gucken. Genau, hier ist noch mal, genau, eine Klammer drumherum. So, jetzt sieht es auch von den Dimensionen her nämlich vernünftiger aus. So, jetzt kann man sich mal überlegen, was passiert denn im Grenzfall. Also ich lasse es jetzt mal stehen und das ist auch das richtige Ergebnis. Was? Ha? Ja, wir könnten noch ein bisschen was wegkürzen, das stimmt. Was passiert im Grenzfall V gegen 0? Ja, dann fliegt das Teil hier raus. Das Teil fliegt insgesamt raus. Dann steht hier dieses C Quadrat, kürzt sich dann mit dem hier raus. Und dann habe ich nur noch ein r², Wurzel aus r² und r stehen. Da steht also minus e mal c durch r einfach nur noch. Das ist der Grenzfall v gegen 0. So, ähnlich können wir jetzt das a ausrechnen, brauchen wir aber im Prinzip ja nicht, weil hier steht jetzt einfach, das a ist ja, wo hat man es stehen, ist gleich phi mal v von t' über c. Aber jetzt gilt natürlich auch, dass das v von t' einfach dem v entspricht, weil das v von t' ist ja auch konstant. Ich brauche das jetzt nicht in meinem System zu betrachten. Ich kann es ja auch in dem System des Teilchens betrachten. Dann steht also jetzt hier nichts anderes als a von r und t ist gleich das konstante v durch c mal phi von r und t. Alles andere ist ja vollkommen identisch. Okay, was haben wir jetzt davon? Jetzt haben wir das phi ausgerechnet, jetzt haben wir das a ausgerechnet. Was uns aber eigentlich ja interessiert, ist das e und das h-Feld. Okay. Wir schreiben es uns nochmal gerade hin. Wie war das? Das h-Feld ist gleich Rot A und das E-Feld, das ist minus Grad Phi minus 1 durch C zeitliche Ableitung von dem A. Wir fangen erstmal mit dem H-Feld an. Und zeigen zunächst mal, dass das H-Feld irgendwie etwas mit dem E-Feld zu tun haben muss. Das H-Feld. Also, ist gleich Rotation von A. Rotation von A heißt aber, ist gleich Rotation von V über C mal dem Phi. Gut, Rotation von so einem Produkt ist die Rotation des einen also die Rotation von V über C mal dem Phi plus der Gradient von dem anderen beziehungsweise falsch minus der Gradient von dem anderen, also V über C Kreuz Gradient von dem Phi. Gut. Rotation von dem V. Wie groß ist Rot V? Also bleibt uns jetzt nur dieses minus Vc mal dem Gradient von dem Phi. Da machen wir jetzt einfach Folgendes. Wir setzen das jetzt quasi rückwärts ein. Also V über C Kreuz minus Gradient Phi. Rückwärts eingesetzt heißt, wir gucken jetzt einfach, dass das E-Feld plus 1 durch C dA nach dt. Ist klar? Das glaube ich. Kreuz E-Feld plus 1 durch C dA nach dt. Jo. Also ist gleich V über C Kreuz E plus. Und das, was jetzt da hinten kommt, das rechnen wir jetzt nochmal aus. Also bis dahin ist klar, ne? Jetzt rechnen wir aus, was dieses V über C Kreuz 1 durch C dA nach dt ist. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nein. Das ist so viel wie V über C Kreuz 1 über C. A ist V über C mal Phi. Und davon die zeitliche Ableitung. Ich mache jetzt mal den Punkt so hinten dran, weil ich jetzt das dA nach dt vergessen habe. Ja, also gut, kann man machen. Ich wollte jetzt den Zwischenschritt halt eben hinschreiben. Also er sagt, wir können es jetzt gleich als Phi-Punkt hinschreiben. Ne, weil dv nach dt ist ja gleich 0, weil das v konstant ist. So, was jetzt hier steht, ist v kreuz v durch c hoch 3, kann das sein? Naja. Warum nicht? Mal Phi Punkt. Was ist V kreuz V? So, das heißt, das, was da hinten noch kommt, das ist eine schöne Null. Das heißt, das H-Feld, wenn man es jetzt nochmal von vorn nach hinten liest, das H-Feld ist nichts anderes als V Kreuz E mit diesem 1 durch C noch davor. Und auch hier haben wir jetzt wieder genau die Aussage, die wir vorhin schon mal getroffen hatten. Wenn das V relativ klein ist, dann ist das H-Feld gegenüber dem E-Feld einfach vernachlässigbar. Und was man halt eben hier auch sieht, ist, das H-Feld steht senkrecht auf dem E-Feld und steht senkrecht auf der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Wobei, jetzt aufpassen, Ausbreitungsgeschwindigkeit an der Stelle heißt nicht Ausbreitungsgeschwindigkeit des Feldes, sondern das V ist ja hier an der Stelle die Ausbreitungsgeschwindigkeit oder die Vorwärtsgeschwindigkeit dieses Teilchens. Ist es okay soweit erstmal? Klar soweit? Eine ganz wichtige Aussage halt eben, die wir aus diesen Betrachtungen heraus ziehen konnten. H-Feld und E-Feld stehen in dieser Vektorbeziehung und das H-Feld ist immer kleiner als das E-Feld, weil das V über C ja nie größer wird als 1. So, jetzt wollen wir natürlich auch nochmal ausrechnen, wie groß das E-Feld überhaupt ist. Ja, also bisher haben wir hier nur eine Aussage getroffen, wie groß das H-Feld im Vergleich zum E-Feld ist. Was uns aber noch fehlt, ist das E-Feld selbst. Das heißt, jetzt müssen wir blöderweise doch in diese Berechnung von dem E ist gleich minus Grad Phi minus 1 durch C d nach dA nach dt gehen. Also, gehen wir mal rein. Schreiben es nochmal hin. Jo, das Phi-Feld, wenn wir da den Gradienten bilden, das Phi-Feld haben wir ja hier stehen. Ja, das ist dieses minus, 1, minus e mal c geteilt durch diese Wurzel. Ich glaube, das muss ich irgendwie umswitchen, dann sehen wir es besser. Also ist gleich minus minus, also plus, e über c. So, dann haben wir die Wurzel abgeleitet. Das gibt also erstmal 1/2. Dann kommt die Wurzel in der Ableitung hoch 3. Minus 1/2. Ja. Das andere Minus war ja das Minus hier. Jo. Und dann steht da, also Wurzel hoch 3, ich habe jetzt keine Lust, den ganzen Kram da abzuschreiben. Und dann steht da halt eben der Gradient von diesem Teil hier, was da kommt. Und das heißt letztendlich, ich muss den Radikanten in der Wurzel halt eben jetzt auch nochmal differenzieren. Das gibt ein 2 mal c² mal t minus rv. Und auch da nochmal innere Ableitung, also minus v. Und dann kommt die zweite Ableitung letztendlich Ableitung von dem Teil hier. Da steht also minus 2 mal r mal c² mal dem Nachfaktor c² minus v². So, wo kommt das Minus her? Das ist eine gute Frage. Ja, das Minus kommt, weil ich das Minus quasi bei mir gedanklich hier reingezogen hatte. Habe ich alle Klammern zugemacht? Ja, sieht so aus. Das heißt also, was jetzt hier steht, nee, das ist ja nur der eine Term. Ich schreibe jetzt trotzdem mal den einen Term vollständig hin. Das Minuszeichen, wie gesagt, ziehen wir jetzt hier überall mit rein. Und dann steht jetzt hier EC c² T minus R mal V mal V. Minus R mal c² minus v² geteilt durch die Wurzel hoch 3. Das 1 durch c dA nach dt, das müssen wir auch noch ausrechnen. Also dA nach dt, Nebenrechnung, ist gleich d nach dt von dem v über c mal phi. Okay, v-Punkt ist 0. Das heißt, also hier steht einfach nur ein v über c mal phi-Punkt. Und wenn man das ausrechnet, sehen wir also, dass halt eben hier überall diese Terme mit dem t halt eben irgendwas liefern. Und da kommt am Ende auch Folgendes raus, das minus ec, auch wieder jetzt 1/2, minus 1/2, dritte Wurzel, also Wurzel hoch 3 ist auch in der dritte Wurzel, Wurzel hoch 3. Und jetzt die innere Ableitung, das gibt ein 2 mal, das seht ihr besser als ich, t mal c² minus r mal v mal c². Das ist der erste Term. Minus minus 2ct mal c² minus v². So, welche Klammern muss ich jetzt alle noch zumachen? Noch eine nur noch. Jo. Ist das so richtig? Könnte schon sein, ne? So, jetzt fliegen bei dem, weil wir jetzt nicht dA nach dt haben, sondern minus 1 durch c, fliegen diese ganzen c's hier raus. Die Vorzeichen ändern sich nochmal. Und dann haben wir jetzt hier noch ein Plus E mal C. Die Cs fliegen hier raus, haben wir gesagt. Fliegen die Cs raus. Ja. Die 2 hier fliegen auch raus und dann steht hier tc Quadrat minus rv mal c Quadrat minus 2 ct, ne, die 2 fliegt natürlich auch raus, ct c Quadrat minus v Quadrat durch Wurzel aus hoch 3. Wie sieht es aus mit dem Minuszeichen? Das Minuszeichen gegen das. Und dann kommt auch von vorne noch ein Minuszeichen. Da steht jetzt hier ein Minus. Also in der Hoffnung, dass das jetzt alles so stimmig ist. Hier meinen Sie? Sehr schön, Dankeschön. Jo. Das V über C natürlich noch fehlt. Danke. Das mache ich jetzt hier einfach, indem ich das V über C nochmal hier dran multipliziere. So, wenn man jetzt die ganzen Terme zusammenwirft, also eigentlich hätte ich das da unten hinschreiben müssen, dann kriegt man für das E-Feld Folgendes raus. Das ist dies minus E über C geteilt durch die Klammer, die Wurzel hoch 3, das mache ich jetzt einfach mal ganz locker so, mal C Quadrat minus V Quadrat mal R minus TV. Das ist jetzt das E-Feld. Und das H-Feld haben wir dann natürlich relativ flott hingeschrieben, weil das haben wir ja schon mal ausgerechnet. Das ist V über C kreuz diesem E-Feld. Also jetzt haben wir quasi das endgültige Ergebnis. Einfacher geht's leider nicht. Was wir hier sehen, also ich lasse euch erstmal abschreiben. Wenn ihr fertig seid, sagt ihr Bescheid. Nachdem wir vorhin das H ja uns angeschaut hatten mit dem E-Feld, schauen wir uns jetzt nochmal das E-Feld an. Okay, das sind irgendwelche Vorfaktoren. Entscheidend ist aber diese Richtung, die Sie ja eben auch nochmal angemahnt hatten, für den zweiten Term. Da gibt es also einen Term, der zeigt irgendwie in die Richtung meines R-Vektors. Und es gibt eine zweite Richtung, die zeigt in die Richtung dieser Bewegung, in der sich mein Teil halt eben diese Einheitsladung oder was auch immer es ist, diese Punktladung mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Das heißt, diese Ladung hier, die schiebt quasi so ein E-Feld vor sich her. Das ist die Aussage von diesem Teil hier. Die wird aber korrigiert quasi mit meiner Betrachtungsrichtung auf dieses E-Feld, auf dieses Teilchen erstmal. Und wenn man sich das grafisch anschaut, dann ist es halt eben so, dass quasi, wenn ich jetzt gerade in die richtige Richtung halt eben gucke, das hebt sich ja auch noch quasi hier gegenseitig auf, dann sieht es so aus, als wird das E-Feld quasi in meine Richtung etwas abgeschwächt und in die Richtung, die halt eben mehr oder weniger von mir weg zeigt, quasi verstärkt. Also in Summe bleibt die Stärke, also wenn ich jetzt so das Integral quasi, das Ringintegral drumherum bilden würde, bleibt das E-Feld in seiner Stärke erhalten, aber es gibt quasi eine Korrespondenz zwischen meiner Betrachtungsrichtung und der Bewegungsrichtung des Teilchens. Das ist jetzt ganz blöd, weil das heißt nämlich, dass das E-Feld, wenn ich es betrachte, nicht mehr konstant ist. Bisher haben wir ja immer gedacht, hier steht so ein Teil und das hat ein E-Feld um sich herum. Und das E-Feld, das ist in alle Richtungen konstant. Und wenn wir jetzt so eine Ladung halt eben uns irgendwo hinlegen und gucken uns das E-Feld an, dann ist das auch tatsächlich so. Aber sobald sich das Teil bewegt, ist es anders. Da ist das E-Feld plötzlich in der Raumrichtung, also hat es in den Raumrichtungen unterschiedlich große Werte, unterschiedlich große Stärken. Und was man halt eben auch sieht, ist, wenn das V gleich 0 ist, ja, dann ist das ähnlich mit dem, was wir auch vorher immer hatten. Ja, da haben wir eine Konstante rund um das, also um dieses Punktteilchen. Aber sobald es sich halt eben bewegt, und sei es auch nur mit Kleingeschwindigkeiten, habe ich eine Abhängigkeit von meiner Bewegungsrichtung. Und je stärker es sich bewegt, desto stärker ist dieser Effekt. Letztendlich ist das so etwas wie ein relativistischer Effekt, weil die ganzen Rechnungen, die wir bisher gemacht haben, sind im Prinzip alles relativistische Rechnungen gewesen. Mit der Aussage halt eben, also was heißt relativistisch an der Stelle? Mit der Aussage, die Lichtgeschwindigkeit ist halt eben nicht unendlich. Das war ja im Prinzip genau die Aussage mit diesen ganzen Delta-T-Funktionen hier. Na, wir sehen dann auch noch, das C taucht ja hier immer wieder an verschiedenen Stellen auf, hier, hier, da drin nochmal in der Wurzel. Also sind relativistische Effekte, die quasi dafür sorgen, dass das E-Feld sich in den unterschiedlichen Richtungen halt eben auch unterschiedlich stark ausprägt. Aber ganz egal, wie stark das E-Feld ist, das H-Feld ist quasi nochmal ein Faktor V über C kleiner, und zwar auch in allen Raumrichtungen. So, auch wenn wir jetzt, glaube ich, noch 10 Minuten Zeit hätten oder 5 oder 7 Minuten, macht jetzt keinen Sinn, dass wir das nächste Thema anfangen. Das nächste Thema ist nämlich, ich mache schon mal Vorausblick, das hatte ich das letzte Mal auch schon gemacht, jetzt haben wir ein Teilchen betrachtet, was sich auf einer Trajektorie, also ein Punktteilchen, was sich auf einer definierten Trajektorie befindet. Wir gucken uns das nächste Mal 2 Punktteilchen an, die mit Plus E und Minus E hier sitzen und gegeneinander schwingen. Gegeneinander schwingen heißt, also quasi Bewegungen ausführen, sodass sie entweder aufeinander zu oder sich voneinander wegbewegen. Das hat natürlich den schönen Vorteil, dass damit der Schwerpunkt erhalten bleibt. Weil wenn die sich alle beide in dieselbe Richtung bewegen würden, das wäre ja einfach eine Verschiebung, dann würden wir zweimal das Zeug hier anwenden, fertig wäre es. Aber jetzt haben wir halt eben 2 Teilchen, die sich gegeneinander bewegen und auch wieder weg voneinander bewegen. Also machen wir es auch. Und beide Teilchen werden einfach eine Schwingung vollführen. Und was wir dann herausbekommen, das ist ja klar, was das hier ist. Das ist ein Dipol. Und was wir bei dieser Schwingung halt eben unter den relativistischen Gesichtspunkten bekommen, ist ein Hertzscher Dipol. Ja, und dann werden wir verstehen, warum wir halt eben mit dem Handy irgendwelche Signale empfangen und auch senden kann. Und warum wir halt eben, wenn man direkt unter dem Ginnheimer Spargel steht, das Signal halt eben relativ schlecht aussieht. Können Sie mal probieren. Also das werden wir dann nächste Woche machen. Und dann kommen wir, also dazu nutzen wir quasi das, was wir heute abgeleitet hatten, zweifach. Ne, einmal für das Plus und einmal für das Minus E. Und dann gucken wir mal, was sich da noch zusätzlich ändert. Und auch da werden wir wieder 150 Näherungen haben, sodass wir am Ende wirklich ein Ergebnis rauskriegen. Aber es sieht ganz vernünftig aus. Okay, wenn jetzt keine Fragen mehr dazu sind. Ja. 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 Das ist halt eben das Problem. Ja, das Problem ist halt eben, dass Sie ein Teilchen, was Sie eine Masse dann auch hätte, nicht auf Lichtgeschwindigkeit bewegen können. Insofern ist es konsistent. Ist okay? Gut, dann machen wir Folgendes. Schöne Hauptvorlesung, schönes Wochenende. Wenn noch irgendwelche Fragen sind oder so, auch ruhig am Anfang der nächsten Woche dann, also am Anfang der Vorlesung in der nächsten Woche, ruhig nochmal reinfragen. Ja? Okay, also tschüss dann.